Radio Ginseng.
Radio Ginseng.
Radio Ginseng präsentiert Kooperation Wost.
Scheiß Ossis,
versauen
euch den Tag.
Scheiß Wessis, scheiß Ossis? Was wissen und was denken wir voneinander? Menschen aus West und Ost erzählen ihre persönlichen Geschichten. Wost, ein gemeinsames Projekt von Radio Ginseng aus Grünheide und Radio Free FM aus Ulm.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Radio Ginseng, in unserer Reihe Wost, Geschichten aus West und Ost, möchte ich Ihnen Algisa Peschel vorstellen. Algisa Peschel ist 81 Jahre alt, gebürtige Dresdnerin und wohnt jetzt in Berlin. Frau Peschel, Ihr Vorname Algisa ist ja wirklich extrem selten. Wie sind denn Ihre Eltern auf diese Idee gekommen?
Ja, da gab es ein Namensbuch. Genauso wie heutzutage auch. Und dort haben meine Eltern diesen Namen rausgesucht. Und als mein Vater zum Standesamt kam, zu Nazis Zeiten, da wurde er abgelehnt mit der Bemerkung, wir nehmen keine Fantasienamen. Daraufhin hat er gesagt, da oben gucken Sie mal in das amtliche Namensbuch, da steht es drin. Und das ist eine Abkürzung von Adel Gisela.
Frau Peschel, Sie sind vor kurzem aus Kiel zurückgekommen. Nach Kiel fahren Sie ja relativ oft. Warum ist das so?
Ich habe dort meinen Jugendfreund wiedergefunden, beziehungsweise wir haben uns wieder zusammengetan, jetzt nachdem seine Frau nach über 50-jähriger Ehe verstorben ist. Dadurch pendeln wir im Grunde genommen zwischen Berlin und Kiel. Das ist der Grund.
Wie ist das mit 81 Jahren, die Jugendliebe wiederzufinden?
Naja, gefunden haben wir uns in großen Abständen. Kennengelernt haben wir uns er war Student an der Technischen Hochschule in Dresden, Architekturstudent. Und ich war noch Oberschülerin und ging in die Kinder- und Jugendsportschule in Dresden. Also waren 4 Jahre Differenz. Naja, in der Jugend kennengelernt, dann wieder auseinandergegangen. Und er ist 1961 am 13. August in West-Berlin geblieben, als er von einer Tramtour zurückkam mit seinem Freund. Dann haben wir uns nochmal getroffen, 1964 in einer Gruppe. Wir waren zum Kleeblatt in der Niederen Tatra, wie das damals so üblich war, dass man sich Ost-West im Ausland getroffen hat. Die Liebe blühte wieder auf, aber er ist in andere Wege gegangen, hat in Stuttgart geheiratet und ich bin in Dresden geblieben, beziehungsweise in Berlin. Und als die Wende kam, da dachte ich, ruf doch mal an, ob es ihn noch in Stuttgart als Architekt gibt. War aber nicht, ne, da hatte sich das für mich erledigt. Aber eines Tages kam ein Brief, er hatte über seine Schwester durch Zufall meine Anschrift erfahren. Und da haben wir geschrieben, haben uns auch einmal 1998 getroffen, hier in Berlin. So, dann war wieder mal längere Pause, nur Schriftwechsel. So, und jetzt ist das so eingetreten, wie ich Ihnen das schon geschildert habe.
Und jetzt haben Sie wieder die Schmetterlinge im Bauch.
Ja, so ist das dann.
Vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs noch mal auf ein paar Stationen zurück. Zunächst würde ich ganz gerne noch mal am Anfang anfangen, 1941 geboren. Sie haben die Bombennacht von Dresden miterlebt als kleines Kind. Ihre ganze Familie ist dann geflohen zu ihrer Urgroßmutter aufs Land. Und Sie schreiben in Ihrer kurzen Biografie, dass das für Sie eine wunderschöne Zeit war. Wieso?
Ja, Kindheit auf dem Dorf ist, glaube ich, für alle schön. Das ist, man ist unbelastet. Ich muss das jetzt mal versuchen zu fassen. Also man kann von früh bis abends draußen sein. Was wir meistens gemacht haben, uns eigentlich sportlich betätigt. Also es gab in dieser Schule 2 Sportgeräte. Das eine waren so eine Stangen, so eine Stäbe, mit denen man irgendwie Gymnastik machen konnte, und ein Medizinball. Und mit dem Medizinball hat die ganze Dorfjugend Völkerball gespielt. Von den Kleinsten, die den kaum heben konnten, ja, bis zu den etwas Größeren. Oder wir haben Ballvertreiben gemacht oder Boxspringen oder ja, Versteck sowieso, wie das so üblich ist. Und wir waren einfach aufeinander auch angewiesen. Ja, wir konnten nicht spielen ohne den anderen. Ja, und dann haben wir auch, sag mal, das Landleben kennengelernt, auch als Kinder. Wir sind eben Kartoffelkäfer sammeln gegangen, damals mit den Erwachsenen. Oder wir haben Ehren gesammelt oder Kartoffeln gestoppelt und wussten, wie Butter entsteht, indem wir Ziegen hatten. Ja, also das heißt, die wurden dann gemolken. Man hat verstanden, woher kommt die Milch. Man hat verstanden, woher kommt das Brot alles. Ja, ich kann auch heute noch die einzelnen Getreidesorten unterscheiden und sowas. War schön.
Hat denn in irgendeiner Weise der Krieg, der doch gerade erst zu Ende gegangen war, eine Rolle gespielt?
Also ich werde mal erzählen, wie ich diesen Angriff erlebt habe, ohne auszuufern. Ich weiß nicht, ich war 4 Jahre alt. Wir mussten aus dem Keller raus, weil das Haus zerstört wurde und sind über die Straße gelaufen in den Luftschutzkeller, in den öffentlichen. Und dieser Rauch, das war das Schlimmste. An das Feuer erinnere ich mich nicht mehr, aber dieser Rauch. Und als wir in den Luftschutzkeller kamen, bekamen wir erstmal so Augentropfen von irgendwelchen Helferinnen. Ja, und dann sind wir raus und durch diese kaputte Stadt gelaufen. Ich bin mit meinem Vater auf dem Fahrrad, wie sich hinterher herausgestellt hat, das hatte ich natürlich vergessen. Und meine Mutter ist mit meinem kleinen Bruder, der war damals 1,5 Jahre, mit dem Kinderwagen. Ja, aber wie war das? Weil wir dann auf das Dorf gekommen sind, Tage hinterher haben wir noch, das Dorf ist vielleicht so 50 Kilometer entfernt, noch den Feuerschein am Himmel gesehen. Ja, ja, und es wurde viel erzählt von den Erwachsenen, die natürlich Angst hatten. Ne? Die waren alle ausgebombt, die Großeltern waren auch dort, die Verwandten alle bei der Urgroßmutter, also die alleine lebte und plötzlich waren dort 8 Personen. Und die haben eine ganze Weile dort gelebt, einige Jahre. Ja, das war, und dass wir Hunger hatten ab und zu. Es wurde immer alles zugeteilt. Also es wurde das Brot zugeteilt, die Kartoffeln zugeteilt, die Butter, wenn wir sie hatten, zugeteilt. Das habe ich noch in Erinnerung, als Kriegserinnerung, Nachkriegszeit.
Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal einen kurzen Break mit einer Musik. Sie haben mir Musik mitgebracht, Edvard Grieg, und zwar Peer Gynt und daraus die Morgendämmerung. Was verbinden Sie damit?
Das war mein erstes Musikerlebnis der klassischen Musik. Ja. Ich war vielleicht 18, weiß ich nicht mehr genau. Und in Dresden im Hygienemuseum wurde Peer Gynt aufgeführt. Und ich war einfach von verzaubert. Und seitdem liebe ich auch klassische Musik. Und als ich nach Hause kam und meinen Eltern erzählte, wie schön das alles war, sagte mein Vater zu mir, das war auch mein erstes Musikstück, was ich hörte. Vater und ich, wir hatten einen recht guten Draht zueinander, auch was Musik betraf.
Darüber reden wir gleich weiter und jetzt lassen wir uns erstmal ein bisschen verzaubern. Meine Gesprächspartnerin Algisa Peschel war in ihrer Jugend DDR-Meisterin im Diskuswerfen. Trainiert hat sie an der Kinder- und Jugendsportschule. Frau Peschel, Sie kennen das Bild, das gerne vom DDR-Sport gezeichnet wird. Wie war Ihre Zeit als Leistungssportlerin?
Meine Zeit als Schülerin der Kinder- und Jugendsportschule ist sicherlich nicht so, wie es dann später gewesen ist. Die Kinder- und Jugendsportschulen, die wurden Anfang der 50er Jahre gegründet. Ich bin 1955 in die 9. Klasse dort gekommen. Ich denke mir, es war doch noch relativ locker. Ja, wir konnten uns sogar aussuchen, in welchen Sportclub wir gehen wollten. Also ich bin immer bei der HSG Wissenschaft TU Dresden gewesen, aber die meisten waren dann beim SC Einheit Dresden. Ja, und da später gab es da keine Auswahlmöglichkeit mehr, das ist klar. Es wurde immer strenger. Ich muss aber sagen, ich habe eine schöne Schulzeit verbracht dort. Klar, es war anstrengend, durch die ganze Stadt fahren. Früh um 7 begann schon der Unterricht und ich wohnte diagonal in Dresden, bin mit dem Fahrrad gefahren oder später dann mit der Straßenbahn. Von 7, was weiß ich, bis um 1 sicherlich. Ich habe das jetzt nicht mehr so im Gedächtnis. Dann Nachmittagstraining, aber nicht jeden Tag Training. Also maximal 2-mal die Woche, maximal. Und die Wettkämpfe zum Wochenende, weil ich ja Leichtathletin war, ja. Im Verhältnis zu dem, was dann die Jahre nach mir leisten mussten, ich sage mal so 5 Jahre später schon, ging es uns gut. Ja. Ich habe, wie gesagt, trainiert bei einer Trainerin, die ich unglaublich verehrt habe. Die Lies Krügers war eine Dresdnerin, die 1936 Silbermedaillengewinnerin im Speerwerfen war. Leider muss ich sagen, das war der erste Tag der Olympiade 1936, gibt es da ein Foto von ihr und den drei Siegerinnen mit Adolf Hitler, das um die Welt gegangen ist. Dann hat sich das Internationale Olympische Komitee dagegen verwahrt. Berlin war ja Gastgeber, ja, aber es stand unter der Schirmherrschaft des IOC. Und das ist dann nicht mehr passiert, aber die Fotos waren schon rausgegangen, ja. Den Eindruck hatte ich immer, das ist ihr in der DDR ein bisschen auf die Füße gefallen, ja. Sie war sehr korrekt, sie hat Dresden geliebt über alles, ist auch in Dresden gestorben, ja. Und als sie dann eine Handballmannschaft aufmachte, eine Studentenmannschaft, dann habe ich Leichtathletik sein lassen und bin zu ihr zum Handball gegangen.
Sie haben vorhin erzählt, dass Sie in dieser Zeit auch Ihren Freund sozusagen kennengelernt haben und der dann im Westen geblieben ist. Und dass Sie sich auch heimlich getroffen haben im sozialistischen Ausland oder offen getroffen. Wie kann man das bezeichnen?
Ja, wir waren ja beide ungebunden, nicht verheiratet, also von dieser Seite offen, ja. Aber ich weiß nicht, ist vielleicht nicht gewollt gewesen von der Seite der DDR, aber wir waren jung, wir haben uns einfach mal wieder gesehen, ja, und wollten Skilaufen, aber es lag kein Schnee in der niederen Tatra über den Jahreswechsel. Und dann haben wir uns nochmal im Sommer am Plattensee getroffen, da war die Gruppe schon nicht mehr 7 Mann, da waren wir schon 15, haben dort gezeltet und dann hat sich das verlaufen.
Ist er eigentlich aus politischen Gründen in West-Berlin geblieben damals oder was war der Grund?
Nein, das ist gar nicht... Wir haben ja jetzt öfter drüber gesprochen. Ne? Er hatte damals eine andere Freundin und eigentlich wollten sie zurückgehen. Sie wollten am 13. August wieder nach Dresden gehen, ja, er und sein Freund. Aber diese Freundin hat ihn im Grunde genommen belatschert und dann ist er da geblieben. Also es waren keine politischen Motive. Er hatte auch schon seinen Arbeitsvertrag mit der Bauakademie der DDR. Und wir wären über kurz oder lang, wären wir nachher schon fast Kollegen geworden. Er in der Bauakademie und ich habe dann später im Büro für Städtebau Berlin gearbeitet.
So ist es nicht gekommen.
Nee.
Sie hatten aber auch nie das Bedürfnis, ihm vielleicht in den Westen zu folgen?
Absolut nicht. Gar nicht. Also die Frage stand für mich niemals. Ich war ein richtiges DDR-Kind. Ja, und mir hat das sehr, sehr weh getan, als 1989, 90 nachher unser Staat im Grunde genommen aufgelöst wurde.
Eine Frage hätte ich noch zu Ihren Treffen in der damaligen CSSR und in Ungarn. Das ist ja oft und gern auch von der Stasi beobachtet worden. Haben Sie damit Erfahrungen gehabt?
Da muss ich ein bisschen lachen. Für mich hat eigentlich Staatssicherheit nie eine Rolle gespielt. Obwohl ich eigentlich hätte ein gebranntes Kind sein müssen. Denn ein Jahr später oder 2 Jahre später war ich am Plattensee, das mit meinem dann Verlobten, ja. Und wir sind per Anhalter, weil es so langweilig war da unten, per Anhalter durch Ungarn, kamen an die jugoslawische Grenze, sind dort ausgestiegen und wurden dort festgenommen. Als DDR-Bürger an der jugoslawischen Grenze dort bei Mohac. Und dann kamen wir in eine Mühle, ja, und fanden uns in Budapest im Gefängnis wieder. Wegen versuchter oder Unterstellung, dass wir die DDR verlassen wollten. Dem war aber absolut nicht so. Da gab es dann natürlich einen Eintrag in meinen Akten. Ich hätte nie wieder ins Ausland reisen können. Also nicht mehr nach der Sowjetunion, nicht mehr mit diesem Eintrag. Und da hat sich mein Vater, der sehr hoch angebunden war, er war Präsident von der Kammer der Technik der DDR, an die entsprechenden Stellen gewandt und da ist das nachher gelöscht worden. Aber ansonsten habe ich mir um Staatssicherheit nie einen Kopf gemacht. Ich persönlich nicht. Ich habe keine Angst gehabt und ich bin 2-mal kontaktiert worden und sollte irgendetwas über Nachbarn sagen. Das habe ich dann abwenden können, ja.
Dann würde ich sagen, machen wir auch an dieser Stelle eine kleine Pause mit Musik. Mhm. Es wäre Beethoven dran, die 7. Sinfonie. Auch damit verbindet sich für Sie eine Geschichte. Erzählen Sie die bitte.
Nach der Oberschule stand natürlich die Frage der Berufswahl. Ich war ziemlich breit angelegt. Also ich war recht sportlich, ich war in meinen Zensuren relativ gut, ich war mathematisch, hatte ich keine Schwierigkeiten, ja. Und da wollte ich zuerst Flugzeugbau studieren, aber das war schon nicht mehr so möglich in der DDR, da hätte ich nach der Sowjetunion gehen müssen. Und das wäre für mich als Frau auch nicht so gut gewesen, denn das ist eine Fachrichtung, wo ständig Neues ist. Ja, und wenn man dann vielleicht mal Kinder bekommt und aussetzen muss, da hätte ich Sorge gehabt, den Anschluss nicht mehr zu bekommen. Dann wollte ich Sportärztin werden, aber da habe ich gemerkt, dass ich Schwierigkeiten habe, mit Blut und sowas zu sehen. Ja. Dann Journalistin. Und da sagte mein Vater, denke dran, wes Brot du isst, das Lied du singst. Und dann sagte er zu mir, und was hältst du davon, wenn du in die Vermessung gehst? Sein Vater war schon Vermessungstechniker, er selbst war Professor für Vermessungswesen. Ja, da habe ich mir das mal so ein bisschen angeguckt, habe Praktikum gemacht und bin dann dort eingestiegen. Habe dann Vermessungswesen studiert, 5,5 Jahre mit Diplomabschluss. Und da sagte er, ich will das mal ein bisschen feierlich machen, die Übergabe des Diploms. Hier ist ein Plattenspieler und dann lege mal die 7. Sinfonie von Beethoven, die A-Dur-Sinfonie auf und dort den letzten Satz und dann übergebe ich das. Naja, und da habe ich dann das gemacht und es ist schon ein erhebendes Gefühl, wenn man nach so langer Zeit dann dieses Papier in der Hand hält, ja, und Diplom-Ingenieur ist.
Und diese Musik hört.
Und die Musik hört, ja.
Frau Peschel, lassen Sie uns noch ein wenig über Ihren beruflichen Werdegang reden. Sie haben gerade erzählt, dass Sie Vermessungsingenieur geworden sind, also Diplom-Vermessungsingenieur, und eine Familientradition quasi fortgesetzt haben. Sie haben auch bei Ihrem Vater studiert. Wie war denn das so?
Eigentlich war es nicht schlimm. Muss ich wirklich sagen. Er hat zu mir am Anfang gesagt, also die Beste musst du nicht sein, aber bitte auch nicht der Schwanzsinn. Ja, das, und so habe ich mich auch verhalten und bin mit meinen Studienkameraden sehr gut zur Rande gekommen. Und es gab nur eine Situation, wo es uns beiden nicht besonders gut ging, meinem Vater und mir. Das war, als ich Prüfung hatte bei ihm.
Sie hatten Prüfung bei ihm?
Ich hatte bei meinem Vater Prüfung. Aber nur eine, und das war eigentlich die schwerste, muss ich sagen, weil er höhere Geodäsie gelehrt hat. Und er hat das einzige Mal, sagt er, in seinem Leben Fragen vorbereitet und Fragen ziehen lassen. Sonst ist es immer so, wenn der Studierende reingekommen ist, da hat er die Fragen gestellt einfach so und die haben sie beantwortet. Und nur bei mir, damit es nicht heißt, ich bin gechinscht worden, irgendwie hat er eben die Fragen vorbereitet, Zettelchen machen lassen und wir haben die dann gezogen. Und ich habe die relativ gut bestanden. Hinterher hat er mir gesagt, er hatte genauso eine Angst wie ich, dass es gut geht. Aber es ist gut gegangen.
Wie war das in der damaligen Zeit, als Frau einen technischen Beruf zu ergreifen? War das irgendwie was Besonderes oder nicht?
Ich selbst habe mir da nie einen Kopf drüber gemacht. Ja, ich habe das einfach gemacht. Aber man sieht es an der Anzahl der Frauen in unserer Studiengruppe. Ich sage jetzt mal, vielleicht 33 zu Beginn, waren 4 Frauen. Davon fiel die erste aus, weil sie ein Kind bekam. Die zweite hat nachher nochmal gewechselt in eine andere Fachsparte. Und 2 Mädchen haben im Grunde genommen das Diplom gemacht, ja. Das hat sich dann später wesentlich geändert. Also das war dann fast pari pari.
Sie hatten also das Diplom in der Tasche und sind dann erstmal weg von zu Hause nach Berlin. Da haben Sie aber diesen Beruf nicht lange ausgeübt, sondern relativ wenig später einen neuen Beruf gelernt. Wie kam es dazu?
Ja, ich bin zur Eisenbahn gegangen, zur Deutschen Reichsbahn. Habe dort im Entwurfs- und Vermessungsbüro gearbeitet. Aber ich muss ehrlich sagen, die Kollegen waren zwar sehr nett, ja, aber das war ein Staat im Staate. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Ich war mir zu eng, war mir zu eng. Und als ich nachher meinen Mann kennenlernte, meinen ersten Mann, der war Bildhauer, und da habe ich aufgehört zu arbeiten, habe bei ihm im Atelier gearbeitet, ein halbes Jahr, glaube ich, aber ich dachte, es ging auch nicht so gut. Und habe mir dann einfach was gesucht. Ich habe mich natürlich beraten lassen von Freunden und so weiter. Bin ich dann im Büro für Städtebau gelandet. Und das war im Vorfeld des 20. Jahrestages der DDR, das war 1969, untersuchten sie jemanden im Modellbau, um die Grundplatten zu zeichnen. Das heißt, da müssen die Straßen drin sein, die Grünflächen, und dort werden nachher die Gebäude aufgesetzt. Und das habe ich gemacht, das hat mir Freude gemacht. Dann merkte man aber, dass ich doch noch ein bisschen was anders machen könnte, und habe begonnen in der Abteilung Architektur und bildende Kunst. Das war in der DDR so, von gesellschaftlichen Bauten wurde ein ganz bestimmter Prozentsatz abgezweigt für baugebundene Kunst. Das heißt, im Außenraum oder große Wandbilder oder Brunnen oder dergleichen. Und das habe ich dann gemacht und habe nochmal ein zweites Studium angefangen, Kunstwissenschaften im Fernstudium.
Das heißt, ein technischer Abschluss, ein künstlerischer Abschluss. Haben Sie denn auch die entsprechenden Aufgaben bekommen?
Es war dann eine Strukturveränderung bei uns im Büro für Städtebau, dass die Architekten im Grunde genommen diese Aufgabe selbst machten, also die bildende Kunst. Da bin ich dann wieder in die Abteilung für Technik gegangen, und dort habe ich nachher eine Zeit lang Verkehrstechnik gemacht. Wir bekamen eine neue Aufgabe in unserer Abteilung, die nannte sich Erdbau. Ja, wenn wir unsere großen Wohngebiete geplant haben, Marzahn zum Beispiel oder Hellersdorf, da waren natürlich viele Erdbewegungen. Und um das zu optimieren, um Transportwege zu verkürzen, wurden EDV-Programme damals schon entwickelt. Das habe ich angewandt und habe dann auch gewisse Verfahren entwickelt, wie wir diese Erdbewegung optimieren können.
Frau Peschel, Marzahn, wieso ist das dort draußen angelegt worden?
Ja, wir waren ja kein reicher Staat, ja. Also wir mussten das nutzen, was wir hatten. Es gab dort schon zum Beispiel eine Verkehrsverbindung. Es gab dort schon die S-Bahn-Strecke, die bis ins Umland geht, bis nach Brandenburg raus. Das war schon eine gute Voraussetzung, um dort Wohngebiete anzusiedeln. Ja, und deshalb ist Marzahn eben an dieser Stelle unter anderem auch entstanden. Und dann musste natürlich auch die entsprechende Infrastruktur kommen, also die Wärme, Wasser, alles, was für solche Gebiete notwendig ist. Und da sind große Investitionen getätigt worden nachher noch. Ja, und es gab ja die Prämisse, bis 1990 oder 91, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, jeder Familie eine Wohnung zu geben. Ja? Und das hatten wir fast geschafft. Wir hätten das geschafft, wenn die Mauer nicht aufgegangen wäre. Wir lagen gut im Rennen.
Was sagen Sie denn zu den Meinungen, die es ja auch in der DDR gab, also dass das mit diesen Neubauten, also da will man nicht hinziehen. Das ist eigentlich nicht schön, was da gemacht und gebaut wird.
Ja, ich habe ja nur viele Kontakte auch nochmal in westliche Richtung. Ich habe ja nachher auch in West-Berlin gearbeitet, in der Senatsbauverwaltung, ja. Oder jetzt durch meinen Freund nach Kiel, Norddeutsch hoch. Das ist eine weit verbreitete Meinung, vor allen Dingen von Menschen, die natürlich ihr Einfamilienhaus haben. Wir haben auf Massenwohnungsbau gemacht, das ist klar, und sind deshalb auch so hochgegangen. Wir waren nicht immer glücklich als Städtebauer. Ja, dass wir 10 Geschosse bauen mussten. Wir hätten viel lieber auch 5 Geschosse gebaut. Mehr 5 Geschosse, das ist irgendwie menschlicher. Aber die Infrastruktur hat immer gestimmt. Das heißt, die Leute sind eingezogen, die hatten ihre Kindereinrichtungen, also Kinderkombinationen, Krippe und Kindergarten. Die Schulen waren da, die Diskotheken waren da. Dienstleistungswürfel nannten wir das damals. In großen Gebieten auch ein Kino, wie zum Beispiel in Marzahn. Oder Schwimmhallen wurden dann dazu gebaut. Das funktionierte und der Verkehr funktionierte auch. Und gerade in Marzahn hat man damals überlegt, soll Marzahn mit Autobussen erschlossen werden von der S-Bahn oder mit Straßenbahn? Und da hat man sich damals entschlossen, mit Straßenbahn zu bauen. Und dass das sehr sinnvoll war, das sehen wir heute. Denn West-Berlin hat die Straßenbahn rausgeschmissen und jetzt wird sie wieder gebaut.
Vielleicht können Sie noch ein bisschen was erzählen über dieses Büro für Städteplanung.
Im Büro für Städtebau wurde auch der Generalbebauungsplan der Hauptstadt der DDR entwickelt. Ja. Wir haben Bebauungskonzeptionen gemacht, ja, gemeinsam mit den Baukombinaten, entweder das Wohnungsbaukombinat Berlin oder der Ingenieurhochbau. Und dann gab es noch das Tiefbaukombinat. Der Ingenieurhochbau hat zum Beispiel Gendarmenmarkt, Konzerthaus, also Schauspielhaus damals gemacht, Palast der Republik.
Sie haben gesagt, Generalbebauungsplan der Hauptstadt. Das heißt, die Stadt wurde tatsächlich als Ganzes geplant?
Nein, nein. Der Hauptstadt der DDR, Ostberlins.
Ja.
Ja. Und wie die Abstimmung nach Westberlin passierte, das weiß ich nicht. Ob es überhaupt eine Abstimmung gab. Der erste, der im Grunde genommen eine Gesamtberliner Struktur oder Stadtstruktur nicht mehr beachtet hatte, das war Axel Springer. Der hat sein erstes Hochhaus zum Beispiel mitten auf die Jerusalemer Straße gestellt und hat damit auch die Struktur in der Friedrichstadt verändert. Und darauf hat ja nachher der Bau der Leipziger Straße Bezug genommen. Und dadurch stimmt jetzt nicht die Struktur der Friedrichstadt nicht mehr. Das ist unterbrochen durch den Bau der Doppelhochhäuser an der Leipziger Straße und auch der anderen Seite. Aber Auslöser war Axel Springer.
Dann kommen wir als nächstes zur Wendezeit. Aber vorher würde ich ganz gerne noch eine Musik einspielen. Sie haben einen Walzer mitgebracht von Isaac Dunajewski. Was ist die Geschichte dazu?
Ich hatte das große Glück, öfter in die Sowjetunion fahren zu können. Das erste Mal mit 17 Jahren, weil meine Eltern der Auffassung waren, eine Sprache, die man lernt, ja, muss man sprechen. Und das war ja ein großes Handicap bei uns in der DDR, dass wir seit der 5. Klasse Russisch hatten und im Grunde genommen keiner sprechen konnte, von Ausnahmen abgesehen, ja. Und da haben wir das geschafft, dass ich, wie gesagt, das erste Mal nach Kiew gefahren bin, zu Freunden, die zu Freunden wurden, weil der Mann war Gastprofessor an der Technischen Hochschule nach 1945. Und von dort aus habe ich nachher auch immer die Möglichkeit bekommen, von Kiew mal nach Moskau zu fahren, mit dem Zug. Und da habe ich mir mal angeschaut, diesen Kremlpalast, der dort errichtet worden ist, auf dem Gelände des Kreml, ja, schon in den 60er Jahren. Und war fasziniert von dem Gebäude. Ich verstand von Architekt überhaupt nichts. Ja, ich war ja 20, 21. Aber ich war fasziniert von dem Gebäude. Und meine Freundin in Moskau hat gesagt, willst du dir das mal angucken, hier in Funktion? Da sind wir zu einem Estradenkonzert gegangen. Und da wurde dieser Walzer gespielt von Isaac Dunajewski und ein Ballett-Solistenpaar, tanzte ihn, das ist ein klassischer Walzer, und da sehe ich noch, wie die Ballerina in der einen Ecke steht und springt und der Partner fängt sie so vielleicht 20 Zentimeter über der Erde auf. Das, allen hat das Herz gestockt, aber das war eben. Und das verbindet sich bei mir mit dieser Meisterleistung, mit dieser Musik.
Fiel die Mauer und kurze Zeit später hat auch die DDR nicht mehr existiert. Was ist da in Ihrem Leben passiert?
Ja, wir haben natürlich im Vorfeld viel diskutiert bei uns, auch in der DDR, auch auf der Arbeit. Ne? Kann das so weitergehen oder nicht? Und meine Meinung war immer, naja, wenn das Politbüro mal, die sind alle so alt und wenn dann neue rankommen und so weiter, wird das mobiler und flexibler alles und was weiß ich. Das ist natürlich nicht eingetreten, das wissen wir ja selbst. Ne? Eine andere DDR, das wollten viele. Aber wir wollten kein einig Deutschland. Also die ich kannte, aus meinem Bekanntenkreis, wir wollten eine andere DDR. Dass das Ganze dann seinen Selbstlauf hatte, ja, und auch entsprechend gesteuert war, das weiß man heute alles. Ne? Wie habe ich das empfunden? Ich bin auch auf die Straße gegangen, habe aber nicht mit so einer Vehemenz demonstriert, sondern habe mir das mehr angeguckt. Was passiert hier, ja? Und als dann die ersten Autos mit Deutschlandfahnen die Leipziger Straße lang fuhren und hinten schnell aufgemacht worden ist, da habe ich geweint. Ich habe einfach geweint. da war irgendetwas zerbrochen, mit dem ich eine große Hoffnung verbunden habe. Mehr Gerechtigkeit vor allen Dingen. Frieden und mehr Gerechtigkeit. Dass vieles nicht lief, ja, das wussten wir. Und dass es hätte anders gemacht werden müssen. Auch die gewisse Starrheit, auch mit der Planwirtschaft und sowas. Dass auch als der Mittelstand im Grunde genommen bei uns gecancelt wurde in den 70er Jahren, ja, das wusste man. Aber dass es so kommt, wie es jetzt gekommen ist, das war nicht meins. Ja. Ja, nun war es natürlich so im Büro für Städtebau, das löste sich auf einfach, ja. Es gab, wir waren ja öffentlicher Dienst, wir gehörten zum Magistrat und es gab ja den öffentlichen Dienst auch in West-Berlin und dort wurde ein Teil unserer Kollegen überführt, ja, in die Einrichtung. Ich habe mir das mal angeguckt, so unsere Organigramme, wie was strukturiert ist und hatte mich beworben in der Senatsbauverwaltung, so hieß das damals, ja, in der Abteilung Wettbewerbe. Und dort bin ich dann auch angenommen worden, hatte das Wahnsinnsglück, dass ich nicht in die Warteschleife musste. Viele meiner Kollegen sind in die Warteschleife gegangen, ja.
Das heißt, Sie konnten Anschluss, also Sie hatten sofort einen Anschluss
sofort
im
Anschluss.
Beruf.
Ich hatte sofort einen Anschluss und habe eigentlich nach sehr kurzer Zeit schon in West-Berlin gearbeitet. Das hatte ja tarifliche Vorteile. Wir wurden dann, die wir im Westen gearbeitet haben, auch nach Westtarif bezahlt, während unsere also dieselben Kollegen, die im Osten zufälligerweise noch gesessen haben, weitaus weniger Geld bekommen haben zum Beispiel. Das war ein großer, großer Glücksumstand. Während ich zu DDR-Zeiten nicht viel in der Gewerkschaft gemacht habe, habe ich mich aber dann doch bereit erklärt, im Personalrat zu arbeiten.
Was war der Auslöser?
Es standen große Aufgaben und ich denke mir, ich konnte das auch entsprechend rüberbringen, was gemeint war. Also es stand zum Beispiel die Aufgabe unserer Ostkollegen, tariflich richtig einzugruppieren. Ja? Das bedeutete auch, ihre Vordienstzeiten zu beurteilen, ob sie anerkannt werden oder ob sie nicht anerkannt werden. Da ich ja nun schon so lange im Bauwesen war, der DDR, ja, kannte ich die Zusammenhänge zwischen Ministerium für Bauwesen, Bauakademie, den einzelnen Büros, dem Bezirksbeamt und so weiter und konnte auch den Personalchefs zum Beispiel in der Senatsbauverwaltung Antwort geben, wenn sie Fragen hatten, ja. Und das war ein Auslöser, und dass ich in den Personalrat mich habe wählen lassen damals.
Sie sind dann aber nach einiger Zeit mehr oder weniger aus Ihrem Beruf gedrängt worden. Was ist da passiert?
Ja, das ist eigentlich eine traurige Angelegenheit, muss ich sagen. Ich wurde damit konfrontiert, dass ich für die Staatssicherheit nicht gearbeitet haben sollte, aber ich wurde einfach mit Staatssicherheit in Verbindung gebracht, ja. Ein Kollege hatte, der den Ausreiseantrag gestellt hatte und früher zu DDR-Zeiten bei uns gearbeitet hatte, hatte sich seine Gaukacke geholt und da war eine Notiz drin, dass ich mich mit einem anderen Kollegen unterhalten habe, ob es stimmt, dass derjenige Ausreiseantrag gestellt hat, es wird sowas gemunkelt. Da hat er gesagt, ja. Der hat einen Ausreiseantrag gestellt und da habe ich wohl zur Antwort gegeben, dann wundert mich das aber, dass er noch an dem Projekt Brücken- und Tunnelbauwerke der Hauptstadt der DDR, das was jetzt der Top Secret, ja, arbeitet. Er saß ja neben mir, ich kannte das. Und damit hatte sich das Gespräch erledigt, ja. Und derjenige, mit dem ich gesprochen hatte, hat das einem IM weitergeleitet, dieses Gespräch. Und das ist aktenkundig gemacht worden, wie gesagt, über zwei. Ich selbst habe das nicht gemacht. Und das hat der Kollege, als er nachher im Westen war und sich die Gauk-Akte geholt hat, gefunden. So, dann habe ich mich auseinandergesetzt mit ihm. Ja, so, ich wollte dir nichts Böses. Und das ist einfach notiert worden und da ist eine ganz große Arie draus gemacht worden und zwar vom Personalrat.
Vom Personalrat?
Vom Personalrat, ja. Man wollte mich schon immer raushören. Das wusste ich. mir guckt ja auch die DDR-Bürgerin aus jedem Knopfloch, ja. Und da, ja, und da war es dann so, da sind Flugblätter verteilt worden und dann sind in der Zeitung geschrieben worden, Leute, die mich gar nicht kannten, ja, darüber. Und das ist dann zusammenkopiert worden und verteilt worden. Wir waren ja tausende Mitarbeiter, ja. Also ich würde sagen, heute Mobbing großen Stils, ja.
Was stand denn auf den Flugblättern?
Zum Beispiel hatte mal eine Grüne geschrieben, die ich gar nicht kenne. Man musste nicht Schwein sein in der DDR. Und das ist in der Morgenpost veröffentlicht worden. Also mit anderen Worten, ich war ein Schwein.
Aber Sie haben nicht mit der Stasi zusammengearbeitet?
Ich bin sofort zur Gaukbehörde gegangen und habe mich checken lassen. Ich sage, ich brauche hier einen Persilschein. Ich habe nie mit ihnen gearbeitet, ja. War eben so. Den habe ich auch sofort gekriegt, den hatte ich nach einer Woche. Aber das Kind war schon in den Brunnen gefallen.
Und das hat Ihnen niemand geholfen?
Doch, es haben mir viele geholfen. Es haben mir viele versucht zu helfen. Sie haben auch an die Morgen... oder dann gab es noch eins in der Morgenpost. Überzeugungstäterin im Personalrat. Unter diesem Titel war dann das beschrieben, ja. Und da stand zwar nicht Algisa Peschel, aber es stand Algisa.p. Und Algisa gibt es nur einmal hier in Berlin, ja. Also es war sofort also zu identifizieren, dass ich das war. So, und das hatten sie alles so zusammenkopiert und nachher, wie gesagt, verteilt. Und wir haben eine ÖTV-Veranstaltung gehabt, wo ich mich rechtfertigen musste. Fand ich völlig richtig, ja, habe ich auch gemacht. Und es lief für mich an für sich gut, ja. Und da habe ich aber gemerkt, obwohl viele auch noch an die Morgenpost geschrieben haben, in meinem Sinne, das ist natürlich nie veröffentlicht worden, nur immer tendenziös die eine Sache. Und ich spürte dann auch fachlich, ich konnte zu keinen Kongressen mehr fahren. Ich wurde einfach, wir haben was anderes zu tun, ja. Und da habe ich nur noch auf der Stelle getreten. Ach so, und die Forderung war, ich sollte aus dem Personalrat rausgehen. Das war der Hauptgrund. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht machen, aus zwei Gründen. Erstens bin ich ein gewähltes Mitglied. Ich kann nicht einfach aus dem Personalrat raus. Da muss man mir schon amtlich vorwerfen, dass ich wirklich was Schlimmes getan habe. Und das konnten sie nicht. Und das Zweite, in dem Moment, wo ich jetzt aussteige aus dem Personalrat, ist das für mich ein Schuldeingeständnis. Und ich fühle mich nicht schuldig, ja. So, naja, und dann kam eine 58-Jahre-Regelung im öffentlichen Dienst, dass man mit 58 schon aussteigen kann und keinen Rentenverlust hat. Und da ich auch fachlich nicht mehr ordentlich arbeiten konnte, das war für mich der Hauptgrund. Alles andere hätte ich noch gepackt, ja, habe ich diese Regelung in Anspruch genommen. Hatte natürlich Sorge, wenn man so von Volllast runterfährt, denn ich war ja nicht hauptamtliche Personalrätin. Ich habe ja meine Arbeit sowieso gemacht und das war nur ehrenamtlich, ja. Dass ich dann in ein Loch fallen könnte. Aber das war nicht so.
Bevor wir darüber reden, hätte ich noch eine Frage. Sie haben gesagt, Sie hatten das Gefühl, dass Sie schon längst weg sollten vom Personalrat, weil Ihnen die DDR aus allen Knopflöchern geguckt hat. Woher kommt dieses Gefühl?
Aus Bemerkungen. Ich muss sagen, der Personalratsvorsitzende und sein Stellvertreter waren beides DDR-Flüchtlinge, die in vergangenen Jahren nach West-Berlin gegangen waren. Und deren Haltung war immer, uns ist die große Freiheit geschenkt worden. Wir mussten ja darum kämpfen, nach West-Berlin zu kommen. Ja? Und da habe ich natürlich gesagt, und wer hat mich gefragt, dass ich jetzt Bundesbürger werden will? Keiner. Und schon an solchen Bemerkungen habe ich mir, ich war zu blauäugig, schlicht und einfach zu blauäugig.
Jetzt kommen wir zu dem Loch, in das Sie dann doch nicht gefallen sind. Was hat Sie aufgefangen?
Ja, erstmal meine Familie insofern, ich hatte dann zwei Enkelkinder, um die ich mich mit Freude gekümmert hat. Und die Oma hatte dann einfach mehr Zeit dafür. Das war sehr schön. Dann habe ich ehrenamtlich gearbeitet, schon immer, und habe das natürlich noch ein bisschen verstärkt. Im Berliner Behindertenverband zum Beispiel, weil ich eine behinderte Tochter habe. Ich habe im Mieterbeirat gearbeitet, lange Zeit bei uns im Hochhaus.
Und Sie sind in den Ernst-Busch-Chor gegangen.
Ja, dort wollte ich jetzt hin. Danke, dass Sie mir das Stichwort geben. Ja, denn da hatte man mich angesprochen, über Freunde hinweg. Und da ich mein ganzes Leben nie gesungen hatte, sondern immer nur Sport gemacht als Jugendliche, ja, dachte ich, ich schaffe das nicht. Denn der Ernst-Busch-Chor ist ein großer Chor mit einem sehr hohen Anspruch. Aber wenn man dann drin ist, man entwickelt sich.
Das heißt, Sie haben im Alter von 58 Jahren singen gelernt?
Naja, eigentlich ein bisschen später, mit 60 nachher. Ja, ja. Ich bin eine gute Füllstimme, sagt man. Keine Solistin.
Frau Peschel, wenn Sie so zurückschauen, Sie haben in beiden Systemen sehr intensiv gelebt, sehr viele Erfahrungen auf verschiedenen Gebieten machen können. Was denken Sie, was würde diesem geeinten Deutschland gut zu Gesicht stehen, was aus der DDR kommt?
Bildung, unser Bildungssystem war besser. Und es war konkreter, das war einheitlicher, zielgerichteter. Das beginnt im Grunde genommen im Kindergarten bis hoch zum einheitlichen Abitur. Bildung, Sport. Es müssen nicht alle Leistungssportler sein. Also die zu DDR-Zeiten war der Sport war ja ein Exportschlager bei uns. Ja, so weit muss es nicht kommen. Aber dass die Jugend auch sportlich gefordert wird und gefördert wird und dass das nicht alles so teuer ist, wenn man in Vereine geht, ja, und wenn man in die Schwimmhalle geht, dass das auch subventioniert wird, solche Dinge, oder noch mehr subventioniert wird. Und dass auch in der Universitätsaus- oder akademischen Ausbildung nach oder gehobenen Ausbildung nicht das Geld entscheidet, ja, dass die Studenten hier ewig studieren müssen, bloß damit sie ihr Stipendium im Grunde genommen erarbeiten können. Ich sehe das bei meiner Enkeltochter, die wird Lehrerin, Grundschullehrerin, die muss so viel nebenbei arbeiten, damit sie überhaupt existieren kann. Das dürfte nicht sein. Ich selbst habe kein Stipendium bekommen. Mein Vater genügend verdiente, ja. Und meine Studienkameraden haben alle Stipendium bekommen. Und da kostete eben so ein Wohnheimplatz 10 Mark. Und was zahlen jetzt die Studenten in Studentenheimen? Das fällt mir jetzt gerade so ein. Ist sicherlich noch mehr.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Peschel. Das war also in unserer Reihe WOST, Geschichten aus West und Ost, das Gespräch mit Algisa Peschel aus Berlin. Mein Name ist Gabi Loke und mit dem Kanon Dona Nobis Pacem, Schenke uns Frieden, möchte ich mich von meiner Gesprächspartnerin und von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschieden.